Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich über dieses Heimspiel, kann ich so sagen, mal wieder nach längerer Zeit. In der Stelle, wo ich jetzt bin, bin ich häufiger doch auch mal zu Auswärtsspielen unterwegs. Deswegen ist es besonders schön, hier auf heimischem Platz und mit Menschen, mit denen wir schon oder ich schon manches Spiel bestritten habe in der früheren Zeit. Ja, zum heutigen. Der Apostel Paulus schreibt als Mentor seinem Schützling Timotheus. Ja, Timotheus war ja jemand, der mit Paulus unterwegs war, einige Zeit auf der zweiten Missionsreise vor allem. Und irgendwann hat er dann den Timotheus in Ephesus belassen und da ist er dann sozusagen Gemeindepastor geworden in einer Gemeinde, die ja behaftet war mit allem, was es da so gibt, an Gutem und an Konflikten auch. Und sie sind aber weiter im Gespräch, zumindest brieflich, wie das damals so war. Und das ist gut, wenn so ein Mentor, ja, so ein älterer Mentor, nicht immer nur dem Schützling immer so einen großen Max macht, ja, sagt, was alles toll ist, sondern wenn er auch ehrlich Fehler, Schwächen, Sünden bekennen kann. Ja, so macht es auch Paulus heute. Ich lese uns aus dem ersten Brief an Timotheus, aus dem ersten Kapitel ab Vers 12. Da sagt Paulus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Es gibt ja in der Zeitung immer eine kleine Rubrik, die ist wirklich klein und die ist auch ziemlich unscheinbar, leicht zu übersehen, wenn man nicht direkt danach sucht. Die besteht nur aus ein paar wenigen Zahlen. Ja, mancher von Ihnen, von euch, weiß vielleicht, was ich meine. Für manche bedeuten die sehr viel, die Zahlen. Ja, das ist die Rubrik der Lottozahlen. Ja, und die Lottozahlen sind ja jede Woche neu, aber was nicht neu ist, ist darunter immer ein kleiner kurzer Satz, ein Hinweis. Da steht, alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben ohne Gewähr ist in der Zeitung so, ist auch im Fernsehen so. Ich habe mal nachgeguckt, im Internet kann man ja alles Mögliche erfragen. Fragt einer, was bedeutet das, alle Angaben ohne Gewehr? Ein anderer antwortet, naja, die Angaben sind unbewaffnet. Das ist es natürlich nicht, sondern es geht ja darum, ich habe mir das überlegt, die haben in der Redaktion natürlich Angst vor einem Druckfehlerteufel. Ist klar, wenn jemand da die Lottozahlen vergleicht und sagt, ich habe sie ja alle, ja, schmeißt seine ganze Wohnungseinrichtung raus, bestellt alles neu, Auto noch dazu und plötzlich stellt sich raus, na, eine Zahl war falsch und wer haftet für sowas? Das ist schwierig. Dann sagen die, tut uns leid, wir haben uns geirrt. Deswegen müssen die vorbeugen in der Zeitung oder auch im Fernsehen. Alle Angaben ohne Gewähr, das heißt, dafür steht eigentlich keiner gerade. Das heißt, nehmen Sie es mal als Info, aber nageln Sie uns nicht drauf fest. Und das könnte, wir wissen das, könnte auch für anderes noch gelten, manchmal für einen Wetterbericht oder manchmal auch für irgendwelche Orthographie, die man da auch liest und anderes. Die Frage ist ja immer, wofür gibt es heute noch Gewehr? Ja, also wo gibt es, wo können wir uns etwa auf etwas verlassen, das wirklich wahr ist? Und heute kommt der Paulus und sagt uns gerade das. In der Mitte dieses Predigttextes stellt er klar, da sagt er extra, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist gewisslich wahr. Das stellt er besonders raus. Dieser Satz reicht eigentlich schon für eine ganze Predigt. Ich habe mir den jetzt immer angeguckt, mindestens einen Monat oder noch länger auf der Fahrt, wenn ich immer zum Krankenhaus, wo ich Dienst tue, auch fahre, zwischen Bergneustadt, wo ich wohne, und Derschlag, das ist der nächste. Da gibt es so eine große Plakatwand, und wer die Gegend nicht kennt, wir sind in einem sehr frommen Gebiet, wo es sehr viele Christen gibt und auch viele, die plakatieren. Und da stand dieser Satz also jetzt längere Zeit, gerade im letzten Monat, jetzt haben sie mal wieder gewechselt. Manchmal steht was in Türkisch dran für die vielen Mitbürger, die wir auch haben. Ja, also wir haben sehr viele Christen und sehr viele, die auch in der Öffentlichkeit da so etwas machen. Da stand das. Ja, das ist also natürlich in einer anderen Übersetzung nochmal, Hoffnung für alle oder irgendwas. Paulus sagt, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist gewisslich wahr. Das ist für Paulus ja sein Hauptthema. Ja, das ist evangelisch, das ist lutherisch, das ist ein zentrales Thema, nämlich die Rechtfertigung des Sünders allein aus der Gnade heraus. Die Zürcher Übersetzung sagt, das ist zuverlässig, das Wort. Die Elberfelder sagt, das ist ein Wort aller Annahme wert. Ja, nehmt das an. Das ist auch so wie sechs Richtige im Lotto. So, nehmt das an. Nun ist aber bei aller Euphorie des Paulus, muss man fragen, ja, woher wissen wir das, ja, dass das nun wirklich wahr ist, mehr als was andere sagen? Zunächst einmal vielleicht deswegen, weil es nicht heißt ohne Gewehr, sondern es heißt, dahinter steckt nicht wieder bei der Zeitung nur ein kluger Kopf, wie man so sagt, sondern dahinter steckt Jesus Christus selbst. Denn Jesus Christus selbst ließ sich für die Richtigkeit wirklich festnageln, dass das gilt. Er steht mit seiner Person dahinter. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Paulus selbst mit seinem Leben auch hinter dieser Aussage steckt. Bei Paulus bleibt das keine bloße Theorie, was er sagt, sondern er füllt das mit Leben, und zwar mit seinem eigenen. Und da wird das vielleicht auch für uns greifbar. Und Jochen Klepper hat einmal gesagt, Bibelauslegung durch das Erzählen eines Menschenlebens, das ist es, was mich immer wieder am Evangelium packt. Ja, und das finde ich auch, das ist etwas Großes, wenn wir sehen und erfahren, wie Gott durch sein Wort, dass das nicht nur hier drin bleibt, sondern dass das in Menschenleben ja, umgesetzt wird, dass das da Gestalt gewinnt. Ja, und davon können wir immer wieder profitieren, davon können wir lernen, wenn wir das bei anderen hören. Also hier ist etwas mal festgestellt, weil zum einen Jesus dahinter steht und zum anderen Paulus sich als Gewehrsmann, ja, mit Gewehr, ja, mit L immer, also ist klar, sich dafür zur Verfügung stellt. Das ist gewisslich wahr. Und dann sagt er, dass Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das hat also mit ihm zu tun. Er nennt sich hier den Ersten. Nun will ja jeder von uns gerne der Erste sein. Das ist zunächst einmal etwas sehr Menschliches, dass wir aus der Masse heraus wollen, und wir wollen auch der Erste sein. Also wenn ich jetzt mal einen sehr für uns schmerzliches Thema anspreche, die Europameisterschaft, dann ist es so, dass Jogi Löw ja nicht hinfahren kann und sagen, das Motto war ja immer, dabei sein ist alles. Ja, sondern da würden sie ihm auch sagen, na, dafür wirst du aber nicht bezahlt. Sondern natürlich steckte dahinter auch nicht jetzt schon auszuscheiden, zu sagen, ja, die Franzosen, die sind auch nett und die haben in der Vergangenheit auch öfter mal verloren gegen uns, warum sollen sie nicht auch mal, sondern gewinnen ist natürlich das gewinnen wollen, sagen wir mal so, das, was man möchte, auch bei so etwas. Auch wenn Kakao ja einmal sagte, was nützt es dir, wenn du vor 70.000 ein Tor schießt und hast das ewige Leben bei Gott nicht? Ja, das ist ja klar auch nochmal eine andere Frage. Aber gewinnen oder beziehungsweise auch vorne mitspielen, der Erste sein, das ist auch etwas, was natürlich ist im Menschen. Und so sagt jetzt hier Paulus, ich bin der Erste, ich bin die Nummer eins. Aber, jetzt kommt's. Deswegen habe ich die Krawatte heute mitgebracht. Einige haben schon wieder gefragt. Ja, Paulus sagt nicht, ich bin der Beste. Er sagt, ich bin der Schlimmste, ja, unter diesen. Ich bin unter denen ich die Sünder, unter denen ich der Erste bin. Klar ist er der Erste, aber im negativen Sinne, so stellt er sich dar. Der Erste unter den Sündern. Das steht sozusagen auf seiner Visitenkarte. Wenn der damals so eine Visitenkarte gehabt hätte, stünde das vielleicht drauf. Wenn wir so eine Visitenkarte haben, dann gucken wir, was wir da draufschreiben. So, ob wir noch irgendwo einen Doktortitel in der Schublade haben oder wenigstens irgendwie Dippel-Ink oder wenigstens Pfarrer draufschreiben oder so. Bei ihm, bei Paulus, stand sicher nicht drauf Spitzenapostel, genialer Briefschreiber, sondern da hätte draufstehen können, staatlich zugelassener Lästerer, Verfolger und Frevler. Das ist auch nicht übertrieben, sondern er sagt das ja selber von sich und er nimmt Bezug darauf, dass er ja Christen verfolgt hat. Ja? Dass er, vielleicht hat er sogar, müssen wir uns immer vor Augen halten, vielleicht hat er Christen getötet sogar, wir wissen es nicht, wir wissen, dass er bei der Steinigung des Stephanus dabei war, ja, vielleicht hat er nur die Steine gehalten oder irgendwas, jedenfalls, es ist ja berechtigt, was er schreibt und danach ist er als Häscher nach Damaskus gereist, mit Ausweis, mit Vollmachten, vielleicht mit Listen im Gepäck von Verdächtigen, ja, Das war Paulus. Das war Paulus, der Erste unter den Lästerern, Frevlern und Verfolgern. Und das ist das Gute, dass das nicht alles ist. Was sollte sein Schüler Timotheus denken, ja, von diesem Lehrer? Es ist gut, dass Paulus das benennen kann, dass er aus seinem Leben so erzählt und dabei gleichzeitig erkennen lässt, meine Lebensgeschichte ist umschlossen von der großen Gnade Gottes. Ja, die Gnade, die er an mir erwiesen hat. Und wir können sagen, sie ist auch umschlossen von dem Willen Gottes, aus dem Paulus den Menschen zu machen, den Gott sich gedacht hatte, als er ihn in Liebe einmal schuf. Und das ist etwas ganz Großes. Menschlich gesehen ist das wenig nachvollziehbar, das ist nicht normal. Das wäre wie bei uns, wenn ein, sagen wir mal, ein Wachmann überrascht einen Dieb nachts im Geschäft, ja, ruft die Polizei, er ruft auch noch den Geschäftsinhaber und der Inhaber ist fassungslos, er ist zornig und traurig auch, aber dann wandelt sich seine Stimme und er sagt, ja, Sie unglücklicher Mensch, ja, kommen Sie doch morgen zu mir früh und fangen Sie hier an als Hauptkassierer. Dann können Sie endlich auf ehrliche Weise Ihr Geld verdienen. So was Verrücktes kommt eigentlich bei uns nicht vor, bei uns Menschen, aber das ist genau das, was Jesus tut am Paulus. Er nimmt seinen Verfolger, seinen Feind in sein Team auf. Und damit verwandelt er ja sein Leben. Er gibt ihm eine neue Chance. Und nun kann Paulus sagen, ja, jetzt ist Jesus die Nummer eins. in meinem Leben. Vielleicht kennen einige von Ihnen, von euch, das Buch Ziemlich bester Schurke von Josef Müller. Josef Müller war ja ein oder ist ein ehemaliger Konsul und Millionenbetrüger, ja, der viele Jahre mit den Reichen und Schönen, wie man so sagt, verkehrte und dann vom FBI und Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt gejagt wurde, bis man ihn dann fasste. Und dann hat er ja 5 Jahre im Gefängnis gesessen und da im Knast hat man ihm, er ist Rollstuhlfahrer, hat man ihm eine besondere Zelle umgebaut mit besonderer Beleuchtung. Und er sagt, in der dunkelsten Zeit meines Lebens hat mich dort das Licht erreicht. Und damit meint er das Licht Jesu. Und Josef Müller findet während seiner Haftstrafe, findet er zu Gott. Und er studiert Theologie im Fernstudium. Und als er 2010 entlassen wird aus der Haft, da ist er ein anderer Mensch. Anderer als vorher. Und Müller verkündigt seitdem Gottes Wort und erhält Vorträge, zum Beispiel auch über den zerstörerischen Zusammenhang von Geld und Gier. Und er sagt, jetzt bin ich glücklich, trotz dass ich noch 10 Millionen Schulden habe. Denn jetzt habe ich Gott und das, sagt er, ist viel mehr wert als alle Kohle dieser Welt. Ja, das sind die, die Jesus gebrauchen will. Ziemlich bester Verfolger, ziemlich bester Schurke, das sind die, die Gott brauchen kann. Paulus schreibt, dass Jesus ihn ins Amt eingesetzt hat. Und das ist eben nicht eines, das ihm irgendwie dienstgradmäßig zugestanden hätte. Ja, dass man sich darauf, es ist schön, wenn man sagt, ja, aber ich habe das auch verdient, dass ich nur endlich mal diese Stelle erreiche, dass nicht immer welche vor mir vorgezogen werden. Nein, es ist, er hat etwas an ganz Neues bekommen. Nicht eine Stelle, die ihm hätte zugestanden. Und das ist auch bei uns immer so, wenn wir ein Amt haben. Ich glaube, ihr habt ja auch hier in diesem Jahr wieder neue Vorstandsmitglieder auch auf, beziehungsweise gewählt und so weiter. Ja, immer wieder Fragen, welche Qualifikationen braucht man da eigentlich für so eine Aufgabe? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber auch als solch ein begnadigter Sünder versteht. Allein aus Gnaden. Das, wenn man das als Lebensgrundlage hat, ich glaube, das ist schon eine gute Basis auch für den Dienst in der Gemeinde, wenn man sich so versteht. Natürlich ist es schön, wenn man auch noch was von Finanzen versteht oder von Baudingen oder anderen praktischen Sachen, das ist klar. Aber hier geht es um die grundsätzliche Lebenshaltung, sich als ein begnadigter Sünder verstehen, ob jemand singen kann, Jesus nimmt die Sünder an, mich hat er auch angenommen. Oder wie wir nachher gleich miteinander singen werden, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das ist eine Grundhaltung. Und das ist etwas, müssen wir auch sagen, das möchte ja auch nicht jeder hören. Das geht ja auch nicht so einfach runter. Dwight L. Moody, der große Erweckungsprediger, der erzählte einmal, war im 19. Jahrhundert, von einer großen Versammlung, wo er sprach. Und da war eine Mutter, die ist von ihrer kleinen Tochter getrennt worden. Und die Mutter war natürlich ganz, ganz aufgeregt, wo ist die Tochter hin? Und sie bat den Prediger, das Kind auszurufen. Und Moody hat das getan und rief in die Menge, Mary Moore ist verloren gegangen. Wenn sie im Saal ist, möge sie sich bitte melden. Ja, aber nichts geschah, die Mutter weiter aufgeregt und suchte sie noch länger. Erst zum Schluss der Versammlung stellte sich raus, dass Mary ganz vorne saß und die Mutter schimpfte mit ihr und sagte, warum hast du dich nicht gemeldet, als du aufgerufen wurdest? Und das Kind antwortete, ich bin doch nicht verloren. Ja, ich dachte, sie meinten eine andere Mary. Ich bin noch nicht verloren. So kann man das auch sehen, ja, in seinem Leben. So denken viele, wenn über die Verlorenheit des Menschen gepredigt wird. Ich kann doch nicht gemeint sein, sind oft die anderen. Und da nehmen wir manches nicht ernst, auch den Zustand unserer Welt, dass unsere ganze Welt und wir eben auch als Teil dieser Welt und ganz persönlich erlösungsbedürftig sind. Und dass jeder Mensch im Grundsatz auch zu allem fähig ist. Also das heißt, sich wie Paulus wirklich hinzustellen und sich für einen großen Sünder zu halten, das widerspricht unserer Natur. Und komischerweise, da sind sich sogar die ganz Gottlosen einig mit den vielleicht ganz, ganz frommen Christen und sagen, ja, wir sind da nicht gemeint. Aber Paulus redet da anders. Paulus redet da anders. Und wer sich nicht auch in seinem Leben eine gewisse Fähigkeit zur Selbstkritik bewahrt hat und sich immer wieder mal versucht, selber anzuschauen, vielleicht manchmal auch über sich selber erschrickt, ja, vielleicht wird der nie die ganze Gnade Gottes wirklich für ihn erkennen, begreifen können, wie groß die ist. Und deswegen kann Paulus so danken, weil er weiß, dass ihm viel vergeben worden ist. Jesus ließ ihn extra vor Damaskus erblinden, damit ihm anschließend auch die Augen neu aufgehen. Aber zum Schluss vielleicht noch ein Wort an solche, die es vielleicht auch unter uns gibt. Es gibt ja Menschen, die sind schon an sich so in ihrem Innern verunsichert, dass sie sich gar nicht liebenswert fühlen. Vielleicht haben sie das schon früh erfahren, es wurde ihnen eingebläut und die haben es dann vielleicht besonders schwer, wenn jetzt noch einer kommt und sagt, ja, du bist ein Sünder. Ja, und aber genau das ist ja gerade die frohe Botschaft, die jeden von uns immer wieder zu Jesus treiben kann. Das ist eine Botschaft, die uns eben nicht niederdrücken muss, weil wir ja einen Ausweg kennen, weil wir zu Jesus kommen können und er ist dann der, der uns unseren Wert zurückgibt. Den Wert, den manche Menschen uns nehmen wollen, ja, auf der Arbeit oder sonst irgendwo, ja, er gibt uns den zurück, wenn wir so wie Paulus zu ihm kommen, er richtet uns dann wieder auf. Und wir brauchen uns nicht mehr zu verstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Paulus sich auch manchmal gewünscht hätte, er könnte seine ganze Vergangenheit ungeschehen machen. Dass das nicht mehr da wäre. Oder vor den vielen Christen, mit denen er in Kontakt kam, verheimlichen. Ja, denn manche haben ja auch Kritik an ihm geübt. Vielleicht haben die auch gesagt, ja, früher so. Vielleicht wollte er das manchmal, aber wir hören es ja hier, gerade hier in unserem Abschnitt, da kann er zu dieser Vergangenheit stehen. Ja, das ist ganz wichtig, er kann sie benennen, weil an dieser Vergangenheit, an dem, was an ihm geschehen ist, wird gerade deutlich, was Christus an ihm getan hat. Und in dem Sinne braucht er keine Angst mehr haben, dass er sein Gesicht verliert, sondern sein Leben, so wie es war, und so wie es jetzt ist, wird zu einem Zeugnis für Jesus, ein Zeugnis für seinen Herrn. Und sowas dürfen wir uns einander immer wünschen, auch hier in der Pfarrersbeck, wo auch immer. Wir begegnen einander ja immer als begnadigte Sünder. Ja, Sie, ich, so begegnen wir einander. Und das muss unseren Umgang miteinander auch immer wieder prägen, ja, dass wir das wissen und dass wir uns daran halten, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist mit Gewähr. Da ist jetzt kein Druckfehler drin, denn wir können sagen, das haben seit 2000 Jahren schon ganz viele Menschen Korrektur gelesen, diese Aussage. Und gesagt, das stimmt, das habe ich in meinem Leben auch so erlebt. Amen.